Taxpod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taxpod. Wir haben ja gesagt, wir erhöhen hier so ein bisschen die Frequenz und hatten eigentlich angekündigt, dass wir zum Thema Jahressteuergesetz 2022 weitermachen mit der zweiten Folge jetzt in unserem im neuen Jahr. Da ist aber ein neues Thema dazwischen gekommen, was wir gerne vorzeitig noch behandeln möchten. Und zwar geht es hier um Änderungen des spanischen Gesetzes. Und ich meine, viele wissen das. Wir haben ja einfach sehr viele Mandanten, die inzwischen nach Spanien gezogen sind. Und es treibt einfach doch sehr viele Deutsche auch um, die hier Wegzüge hingelegt haben. Und deshalb möchten wir zu diesen spanischen Änderungen gerne kurz sprechen. Das tun wir zu dritt. Bei uns ist einmal Jens natürlich. Wer sonst? Hi Jens.
Hallo Götz und vielleicht auch frohes neues Jahr an alle. Und das ist ja der erste Taxpod jetzt im neuen Jahr. Und ja, Gesundheit und was man sich so wünscht. Das sagt man ja bis zum 15. habe ich heute gelesen. Also von daher sind wir doch voll im Timing.
Genau. Und als Gast bei uns, also gewissermaßen als ständiger Gast, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass du hier im Taxpod bist, ist Christian Kahlenberg, der immer hier gerade bei den internationalen Themen und aber auch natürlich ganz stark bei allen Themen mit Spanien-Bezug uns hier zur Seite steht. Hi Christian, es ist total schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei eurer Wiederauflage mit dabei sein darf.
Genau, und ich würde sagen, das ist genug Intro. Jens, vielleicht führst du uns mal ein, um was für Änderungen es im Groben überhaupt geht und warum das für unsere deutschen Mandanten so relevant ist.
Absolut, sehr gerne. Genau, also wir haben ja verschiedene Mandanten mit Spanien Bezug. Das eine sind die eine gewisse Nähe zu Spanien haben, aber auch noch nicht so nah, sondern die haben einfach mal eine Immobilie in Spanien. Und da hat sich was in der Vermögensteuer getan. Es gab ja in der Vergangenheit Möglichkeiten, wie man diese spanische Vermögensteuer in den Griff bekommt, auch für deutsche Immobilienbesitzer. Da hat sich was getan, hat sich etwas geändert und wenn man an der Stelle jetzt nicht reagiert, ist man gegebenenfalls bereits in der Vermögensteuer. Das ist das eine, da wird Christian gleich ein bisschen drüber berichten, was heißt das eigentlich genau, welche Fälle sind das, betrifft das nur Personen, die Immobilien in Gesellschaften haben oder auch Personen, die Immobilien direkt halten, kann man eigentlich schon vorwegnehmen, betrifft nur die ihre Immobilien dann in Gesellschaften haben. Das zweite ist die sogenannte Lex Beckham-Regelung. Ja, die heißt so, weil es damals einen bekannten Fußballspieler gab, der für einen bekannten spanischen Club spielen sollte, aber eben nicht alle Steuern, die es so in Spanien gab, so gut fand. Und dann hat man ihm halt die Möglichkeit gegeben, für eine bestimmte Zeit nach Spanien zu kommen und dann eben nur bestimmte Einkünfte dann in Spanien zu versteuern und von der Vermögensteuer vielleicht ganz verschont zu bleiben. Und diese Regelung ist jetzt zum Jahreswechsel deutlich ausgeweitet worden. Ja, also da kann man jetzt das 10 Jahre in Anspruch nehmen. Der Personenkreis ist deutlich erweitert worden. Da wird Christian gleich mal im Detail ein bisschen zu eingehen. Was heißt das eigentlich konkret? Und bedeutet das am Ende wirklich, dass, ich sag mal, wenn man diese Regelung jetzt in Anspruch nimmt, ganz einfach nach Spanien wegziehen kann? Könnt ihr sagen, Wegzug nach Spanien ist immer einfach. Gibt einfach seinen deutschen Wohnsitz auf und dann geht man nach Spanien und ist dann weg. Wenn man sehr vermögend ist, kann das halt eben sehr teuer werden. Ja, deswegen ist das mit dem Wegzug nach Spanien nicht so ganz einfach. Aber vielleicht wird es jetzt mit Lex Beckham einfacher. Und das dritte ist was, das wir nur ganz am Rand erwähnen, ist auch eine Gesetzesänderung, die mit der Vermögensteuer im weitesten Sinne zu tun hat. Es gibt hier Regionen in Spanien, die haben keine Vermögensteuer, was gut ist, Madrid zum Beispiel. Und bisher war das eben so, dass es dann viele Menschen dort in die Region dann gezogen hat, in der es dann keine Vermögensteuer gab. Und da hat jetzt der spanische Gesetzgeber reagiert und im Grunde eine Steuer eingeführt, ja, die das am Ende weniger attraktiv machen soll. War ganz vereinfacht. So, aber das ist im Grunde mal der große Rahmen. Christian, lass uns mal starten mit den Immobilien. Das ist ja wirklich der deutlich größere Kreis auch unserer Mandanten, die spanische Immobilien haben, auch zu hohen Werten. Was hat sich da getan in Spanien?
Genau. Ja, vielen Dank, Jens. Richtig. Also die spanische Vermögensteuer ist ja sozusagen ein Punkt, den man sozusagen bei der Strukturierung von Immobilientransaktionen so ein bisschen im Blick haben muss. Ja, in der Vergangenheit, ihr hattet ja auch schon häufiger mal das Thema Ferienimmobilie. Ich kann mich daran erinnern an den Rückblick ISTR, da war das Thema Ferienimmobilie, Immobilien-SL auch wieder Thema. Das sind so historische Strukturen, aber auch wenn sozusagen Klienten heutzutage Immobilien in Spanien erwerben, machen die das typischerweise nicht direkt, sondern über Gesellschaftsstrukturen. Jetzt gar nicht nur wegen der Vermögensteuer allein, sondern weil das eben auch andere Vorteile mit sich bringt, wenn man einfach nur daran denkt, ich will denn die Immobilie irgendwie vielleicht mal an die Kinder, Familienmitglieder übertragen. Das ist vielleicht ein bisschen schöner, da nicht Miteigentumsanteile zu übertragen in Spanien, sondern dass man eben Anteile an deutschen Gesellschaften bewegt. Und bisher war es eben so, dass das spanische Vermögensteuergesetz tatsächlich zwischen der unbeschränkten und der beschränkten Steuerpflicht unterschied. Ja, und beschränkt steuerpflichtig war man eben nur mit direkten spanischen Immobilienvermögen, auch wenn das die spanische Finanzverwaltung in der Vergangenheit nicht so gern gesehen hat, sondern der Meinung war, es gibt ja ein DBA, Deutschland, Spanien, und für den Vermögensartikel gibt es eben auch eine sogenannte Immobilienklausel, die berechtigt ja Spanien quasi auch zur Besteuerung von indirekten Immobilienvermögen, was über Gesellschaften im Ausland gehalten wird. Aber es gab eben keine nationale Rechtsgrundlage. Ja, das wurde mittlerweile auch von spanischen Gerichten und auch mittlerweile von der spanischen Finanzverwaltung akzeptiert und bestätigt, dass eben in der Vergangenheit keine Steuerbarkeit von Gesellschaftsanteilen bestand, die eben spanisches Immobilienvermögen hielten. Und da ist der Gesetzgeber jetzt eben hingegangen und hat gesagt, also wir haben ja das DBA zwischen Deutschland und Spanien mit einer Immobilienklausel. Wir kennen auch diese Immobilienklausel in der spanischen Einkommensteuer und sie fehlt eben noch in der Vermögensteuer und das ziehen wir jetzt gerne nach. Und so ähnlich, wie wir das auch in Deutschland kennen, macht man das eben nicht irgendwie rechtzeitig, sondern kurz vor dem Jahreswechsel, ja, um genau zu sein, 3-4 Tage vor Silvester, sodass die Steuer eben schon zum Stichtag 31.12.22 anwendbar war. Das heißt, wenn eben Betroffene nicht rechtzeitig reagiert haben, dann waren die eben schon mit so indirekten Strukturen zum Stichtag 31.12.22 in der Vermögensteuerpflicht.
Genau, aber im Grunde kann man auch sagen, Christian, im Grunde kann man auch sagen, dass das letztlich nur Personen betroffen sind, die eben ihre Immobilien über Gesellschaften jetzt halten. Und was du sagst, ist im Grunde, dass jetzt der Gesetzgeber in Spanien den Link geschaffen hat, den gesetzlichen, um auch diese Immobiliengesellschaften in den Anwendungsbereich der Vermögensteuer zu bringen, eben auch für beschränkt Steuerpflichtige. Kannst du ein bisschen was zum Inhalt sagen, ab wann letztlich diese Immobilienklausel greift? Ist das so auch angelegt an die Klauseln, die wir auch aus den DBA so kennen, also dass eine bestimmte Quote von Immobilienbesitz, spanischem Immobilienbesitz dort notwendig ist?
Richtig. Also die Regelung sagt, um eben eine sogenannte Immobiliengesellschaft annehmen zu können, müssen eben die Aktiva zu mehr als 50% aus spanischen Immobilien bestehen. Und für die Frage, wie ich denn jetzt diese Quote ermittle, sagt das Gesetz auch, naja, das spanische Vermögensteuergesetz kennt ja eigene Bewertungsvorschriften. Das unbewegliche Vermögen soll mit einem oder mit dem größten Wert aus Katasterwert, Kaufpreis, Bruttokaufpreis oder einem amtlich festgelegten Verkehrswert angesetzt werden und alle anderen Wirtschaftsgüter mit dem Marktwert. Ja, und das heißt, man muss eben da so eine Art Schattenbilanz erstellen und eben ausrechnen, habe ich jetzt eigentlich da diese 50%-Quote spanisches Immobilienvermögen erfüllt oder nicht. Wenn ich die erfüllt habe, habe ich sozusagen die Vermögensteuerbarkeit und dann ist die Frage, wie hoch ist die Bemessungsgrundlage, muss aber auf jeden Fall eben eine Vermögensteuererklärung abgeben. Wenn ich es eben schaffe, unter diese Vermögensquote zu rutschen, ist das eben der entscheidende Vorteil, dass es keine Vermögensteuerbarkeit gibt und damit natürlich auch keine Deklarationspflicht. Ja.
Genau, im Grunde kommst du ja gleich im Grunde zu einer Gestaltung, wie man das Problem vielleicht in den Griff bekommt. Ja, wenn ich das richtig verstehe, wenn man hier auf die Aktivseite eben schaut, ja, und ich sage, ich habe eine Immobilie dort drauf in Höhe von 1 Million, dann verstehe ich dich so, wenn ich dann ein anderes Vermögen jetzt in die Gesellschaft gebe, zum Beispiel Aktien, Cash, 2 Millionen, ja, dann war es das mit der Immobilienklausel, richtig?
Ja, also vereinfacht würde man sagen, ja, Cashvermögen ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut, weil man natürlich irgendwie erklären muss, dass dieses Cash jetzt gerade nicht zur Immobilie gehört. Und da würden wir wahrscheinlich sagen, wenn da eben nur eine Immobilie drin ist plus Cashvermögen, fällt das ein bisschen schwerer, aber in der Tat, wenn das eben ein Wertpapierdepot wäre, ja, ein deutsches, dann wäre das in der Tat eben ein Gestaltungsansatz zu sagen, damit schaffe ich es eben, diese Quote zu unterschreiben.
Oder eine deutsche Immobilie würde ja wahrscheinlich auch gehen, oder? Dass ich sage, ich zum Beispiel die stehende Struktur habe mit einer KG, ja, dann würde ich halt eben eine privat genutzte Immobilie oder eine vermietete Immobilie dort mit reingeben, dann wäre das wahrscheinlich auch hilfreich.
Genau. Also klar, im Grundsatz auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich immer nur, in welcher konkreten Struktur macht eigentlich was Sinn. Ne? Wenn da die Immobilie quasi in Spanien vermietet ist, über eine deutsche GmbH gehalten wird, jetzt die privat genutzte Immobilie in Deutschland in die deutsche GmbH einzubringen, geht klar. Aber wenn es nur um die Quotenermittlung geht, genau, reichen andere Assets. Es muss halt eben nicht spanisches Vermögen sein und idealerweise eben auch kein Cashvermögen.
Aber davon würden wir ja generell ohnehin abraten, Christian. Ja, das ist ja auch das, was wir hier in unserem Rückblick hatten, dass wir sagen, über Kapitalgesellschaften bitte keine, also möglichst keine Immobilien halten, also jedenfalls nicht über eine spanische und auch nicht über eine deutsche Kapitalgesellschaft für Deutsche, weil wir dann eben das Thema verdeckte Gewinnausschüttung haben, sodass wir ja eigentlich sagen müssen, sprechen wir hier über die Fälle, dass Immobilien über Personengesellschaften dann gehalten werden, also insbesondere eine deutsche KG. Und da sagst du, wenn ich dich recht verstehe, auch für die KG, ja, die ja so ein bisschen zwitterhaftes Wesen im spanischen Steuerrecht ist, ja, auch für die KG gelten die Überlegungen, die du gerade angestellt hast.
Richtig. Also im letzten Jahr gab es, glaube ich, auch eine verbindliche Auskunft, wo die spanischen Behörden auch nochmal einen KG-Fall letztlich beurteilt haben. Und das kann man eigentlich dahingehend schon verstehen, dass die KG für die Vermögensteuer und für die Interpretation dieser Vermögensteuerquote oder für die DBA-Regelung Immobilienklausel schon als Gesellschaft interpretiert wird. Das heißt, auch bei diesen KG-Strukturen wäre man eben in dieser Regelung, das wäre dann indirektes spanisches Vermögen. Und da könnte man natürlich problemlos auch privat genutzte Güter, wie zum Beispiel die Immobilien in Deutschland, den eigenen Hausstand einlegen. Und wenn der Wert eben höher ist als der spanische Immobilienwert, gibt es eben keine Vermögensteuerbarkeit.
Christian, eine kurze Zwischenfrage. Und zwar diese Änderung, die du jetzt angesprochen hast. Ich verstehe das so, das betrifft ausschließlich Personen, die in nicht spanischen Gesellschaften ihre Immobilien halten. Denn in spanischen Gesellschaften ist man bereits in der Vermögenssteuerpflicht so oder so. Ist das richtig?
Genau, also nach nationalem Recht wäre das so, weil ich ja direkt spanisches Vermögen halte. Ja? Deshalb, wenn man so alte Immobilienstrukturen sieht, sind die meistens auch doppelstückig gewesen. Also spanische SL mit spanischem Immobilienvermögen, darüber irgendeine ausländische Gesellschaft. Das wäre quasi in der Vergangenheit der Vermögensteuerschutz. Aber wenn man diese ausländische Gesellschaft quasi nicht etabliert hätte, dann hätte ich sozusagen über die spanischen Gesellschaftsanteile schon eine beschränkte Vermögensteuerpflicht gehabt. Und dann hätte man sich im Anschluss fragen müssen, ist das denn eigentlich auch sozusagen über das DBA gedeckt oder greift hier in so einem Fall der Artikel 21 Absatz 4, die Immobilienklausel, wenn eben in dieser spanischen Gesellschaft auch noch weiteres Vermögen wäre, was eben vom Wert her größer wäre als das spanische Immobilienvermögen, dass dann das spanische Besteuerungsrecht DBA-seitig ausgeschlossen wird.
Genau, sodass im Grunde dort das auch wieder funktionieren würde, dass man weiteres Vermögen beifügt und dann würde das gehen. Vielleicht noch auch hier eine Anmerkung. Ich hatte ja vorhin einfach so pauschal gesagt, das Halten von spanischen Immobilien über Kapitalgesellschaften ist immer ein Problem. Ja, das ist in der Tat für deutsche Residenten ist das so. Man könnte sich aber auch vorstellen, ja, dass man ausländischen Residenten hat, einen Österreicher zum Beispiel, der eben über eine österreichische Gesellschaft eine Immobilie in Spanien hält und dafür sich eine, ich sag mal, marktübliche Miete bezahlt. Und marktüblich heißt in Österreich beispielsweise nicht die verrückten deutschen 6% Eigenkapitalverzinsung plus Kosten plus, sondern da wird tatsächlich eine Marktmiete genommen. So, das heißt also, das ist schon auch, gibt auch Strukturen, wo spanische Ferienimmobilien sich in Kapitalgesellschaften befinden können, aber eben für deutsche unbeschränkt steuerpflichtige ist das eben ein Problem, muss man sagen.
Ja. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis ergänzend zu, weil wir gerade eben auch diese doppelstöckigen Strukturen angesprochen haben, ja. Also diese Regelung, die hat natürlich im ersten Schritt mal nur diesen einfachen Fall vor Augen, dass ich diese spanische Immobilie über eine ausländische Gesellschaft halte. Die funktioniert natürlich auch bei mehrstufigen Strukturen, weil es eben schon darum geht, direkt oder indirekt im spanischen Immobilienvermögen investiert zu sein. Das heißt, bei mehrstufigen Strukturen muss ich halt eben durch die gesamte Kette schauen und muss halt eben auf jeder Stufe quasi prüfen, ist die Immobilienquote erfüllt? Ja, nein, dann ist eben die betreffende Gesellschaft eben mit ihren Anteilen als fingiertes spanisches Immobilienvermögen auf der nächsten Stufe anzunehmen und läuft dann da eben in die entsprechende Vermögensquotenermittlung hinein. Da wird das natürlich ein bisschen komplizierter, damit kann man sicherlich auch spielen, aber das vielleicht nur als ergänzender Hinweis, also auch bei mehrstufigen Strukturen, die helfen eben nicht über diese Klausel hinweg.
Genau, man muss natürlich auch sagen, mehrstufige Strukturen können natürlich dann später bei der Bestandsgrundlage ein bisschen was helfen, wollen wir nicht alles hier verraten, aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, um an der Stelle vielleicht ein bisschen mit der Bemessungsgrundlage zu spielen. Also ich glaube, ja, ist wahrscheinlich das, ich sag mal, große Setup zu der Besteuerung der Immobilien. Aber wie du gesagt hast, Christian, vom Zeitlichen her, man hätte halt vor dem 31.12. das da reagieren müssen an der Stelle und dort entsprechendes Vermögen übertragen, ja, um letztlich aus der spanischen Vermögenssteuer raus zu sein, weil das letztlich der Stichtag ist. Für die, die es nicht gemacht haben, müssen es halt in diesem Jahr machen. Der nächste Stichtag ist der 31.12.23.
Eben. Und dann ist man eben ein Jahr in der Vermögensteuerpflicht, aber nicht dauerhaft, sondern wie du so richtig sagst, man kann jetzt im nächsten Jahr quasi reagieren. Und das vielleicht nur als ergänzter Hinweis, wenn ich jetzt zum Beispiel eben so eine spanische Immobiliengesellschaft habe, ja, wo Spanien ja auch an den stillen Reserven eigentlich ein Besteuerungsrecht hat, an den Anteilen für die Einkommensteuer. Wenn ich die eben auflade mit weiterem Vermögen, dann läuft das übrigens in Spanien nicht in so eine Entstrickung für beschränkte Steuerpflichtige hinein, sondern das hat eben keine Ertragssteuerfolgen. Aber das muss man sich eben anschauen. Ja,
das ist ja gut. Ja, dann Christian, Lex Beckham. Und die Frage, kann jeder von uns Beckham sein? Also jetzt vielleicht nicht sportlich, aber doch jedenfalls, was die Frage anbelangt, ob ich in Spanien leben kann. Mann.
Ja, also sportlich glaube ich bald ganz sicher nicht. Ansonsten die Regelung sozusagen nutzen zu können, da haben sich die Rahmenbedingungen doch wesentlich verbessert. Ja, also in der Vergangenheit war es so, dass er vor allen Dingen für Arbeitnehmer, die eben nach Spanien entsandt werden, möglich. Ja, und diese Personengruppe entsandter Arbeitnehmer wurde jetzt eben mit diesem Startup-Law ganz wesentlich verbreitert. Ja, also neben den entsandten Angestellten, sondern jetzt eben auch, die Spanier beschreiben das als digitale Nomaden, ja, also vor allem so Remote Workers, die von überall mit dem PC arbeiten können, die können eben jetzt auch diese Lex Beckham-Regelung nutzen. Ganz interessant, ergänzend können die eben auch dann so ein Visum beantragen und eben für mit Verlängerung insgesamt bis zu 5 Jahren in Spanien eine Aufenthaltserlaubnis erreichen. Also damit sieht man schon, in welche Richtung da Spanien ganz allgemein denkt, ja. Auch für so Leute, die eben in geschäftsführenden Positionen sind, war es früher so, naja, der Geschäftsführer konnte eben das Lex Beckham-Regime eigentlich nur nutzen, wenn er an der betreffenden Gesellschaft nicht mehr als 25% beteiligt ist. Das hat schon mal den Personenkreis ganz erheblich eingeschränkt. Also viele Unternehmer, die wir kennen, beraten, die sind ja natürlich in geschäftsführender Rolle. Bei 100%-Strukturen war das eben ausgeschlossen. Auch dieses Kriterium wurde gestrichen, vorausgesetzt, das ist jetzt keine vermögensverwaltende Gesellschaft. Und auch Freiberufler können eben dieses Regime nutzen. Also um es auf den Punkt zu bringen, Jens, also ich glaube, fast jeder könnte jetzt eben dieses Regime nutzen. Die Frage, die sich natürlich nur stellt, ist, macht das Sinn? Und insbesondere, unter welchen Rahmenbedingungen sollte ich dann sozusagen eigentlich nach Spanien gehen, wenn man sich mal sozusagen in Deutschland die Steuerfolgen, die so mit einem Umzug verbunden sind, anschaut?
Aber bevor wir dazu kommen, Christian, vielleicht kannst du noch sagen, was letztlich die Segnungen dieses Lex Beckham-Regimes denn sind. Ja? Also genau. Welche Einkünfte werden eigentlich versteuert in Spanien, welche nicht? Unterliege ich der Vermögensteuer, unterliege ich der nicht? Wie lange gilt das eigentlich? Kann ich das verlängern oder endet das nach einer gewissen Zeit? Vielleicht kannst du das noch kurz sagen.
Genau. Also vom zeitlichen Horizont gilt das sozusagen für das Jahr, in dem ich nach Spanien ziehe und für 5 weitere Jahre. Ja. Das heißt, maximal 6 Jahre kann ich dieses Regime nutzen. Folge ist mal ganz vereinfacht so eine Art territoriale Besteuerung für Einkommen und für Vermögen. Das heißt, ich bin für die Vermögensteuer mit meinem spanischen Vermögen, was in der Regel überschaubar ist, vermögensteuerpflichtig und auch nur mit meinem spanischen Einkommen einkommensteuerpflichtig. Es gibt dann auch bis zu einem Betrag von 600.000 Euro einen begünstigten Steuersatz von 24%. Allerdings, und das übersieht man häufig, hat diese Regelung auch so eine kleine Stolperfalle, weil eben das gesamte Arbeitseinkommen und Einkommen, was aus spanischer Sicht Einkommen aus wirtschaftlicher Tätigkeit bedeutet, fiktiv als Einkommen, was aus Spanien stammt, qualifiziert wird. Mit anderen Worten, es geht quasi nicht nur um das Einkommen, was ich in Spanien erziele, aus spanischen Quellen, sondern auch um alle anderen Einkünfte aus Arbeit und wirtschaftlicher Tätigkeit, die werden eben fiktiv zu spanischen Einkommen und unterliegen dann eben auch in Spanien der Einkommenssteuer.
Aber klingt doch super, Christian. Das heißt, ich ziehe nach Spanien und als digitaler Nomade werde ich dort ansässig und dann bekomme ich Dividenden und Zinsen und Capital Gains zum Beispiel aus Deutschland oder sonst woher. Und das ist dann steuerfrei, oder?
Wenn das sozusagen nicht aus Spanien stammt, dann ja. Ansonsten, wenn das aus Spanien stammt, werden natürlich Zinsen und Kapitalerträge ebenfalls in Spanien besteuert. Ja, Stufentarif, ähnlich wie in Deutschland, da gibt es jetzt keine große Verbesserung. Aber weil das eben ausländische Erträge sind, dann schon.
Aber ich habe dich natürlich in eine Falle gelockt, Christian. Wir kennen uns ja lange genug. Und zwar, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich mit dem DWA-Schutz? Ja, also ich sag mal, wenn die Dividenden aus Deutschland kämen, ja, und da wird nicht besteuert in Spanien, wie ist das eigentlich? Gibt Deutschland dann den DWA-Schutz, also gehen wir runter bei der Quellensteuer, oder bleibt es dann bei den 25 plus Soli?
Genau, also das ist genau ein wichtiger Punkt. DWA-Schutz gibt es eben bei diesem Regime in der Konstellation zu Deutschland nicht. Entweder, weil ich in Deutschland die Zelte abgebrochen habe und in Spanien sozusagen gar nicht voll steuerlich ankomme, oder ich bin vielleicht in Deutschland noch irgendwie steuerlich verhaftet mit einem Wohnsitz, aber im DBA zwischen Deutschland und Spanien ist eben eine Regelung enthalten, die eben sagt, also die Verteilungsnormen, der Methodenartikel, die werden eben unter Anwendung dieses Regimes suspendiert. Was bedeutet, ich bin eigentlich im unilateralen, nicht DBA-Fall, sprich die deutsche Quellenbesteuerung wird halt eben nicht reduziert, sondern ich laufe dann eben mit diesen Kapitalerträgen eben voll in die deutsche beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht.
Hast du das mal angeguckt? Ich meine, es liegt natürlich an der Protokollregelung, die wir im DBA mit Deutschland und Spanien haben. Ist das in anderen Ländern jetzt mittlerweile an der DBA auch schon verbreitet? Ich vermute mal zum Beispiel Österreich nicht, weil das ist ja ein älteres DBA.
Richtig. Ähnlich in der Schweiz, das ist auch sehr alt. Genau. Und das hat man ja auch erst in dem neuen DBA Deutschland-Spanien nachgezogen, in dem alten DBA Spanien-Deutschland war diese Regelung auch nicht enthalten. Das ist so.
Ja, also dass da auf jeden Fall, wenn man das machen möchte und von den Segnungen dieser Steuerfreiheit Gebrauch machen möchte, muss man ein bisschen was tun, wo dann diese Dividenden gegebenenfalls herkommen, was vielleicht auch nicht ganz einfach ist, weil man die Gesellschaft auch nicht so einfach bewegen kann. Also ich glaube, das muss man ein bisschen im Blick behalten. Und du hast natürlich schon zu Recht gesagt, Christian.
Ja, und die Frage ist ja so ein bisschen, wo diese Dividenden herkommen, ne? Wenn das eben keine. Ja.
Ich muss sagen, ich finde ja total spannend, dass das ja von der Motivation her so vergleichbar ist mit einer Remittance-Based-Besteuerung in UK, aber ja vom ganzen Zuschnitt total anders geregelt eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, wen die targeten, ist ja was ganz anderes als bei einer Remittance-Based-Besteuerung, wo es darum geht, was bringt jemand eigentlich mit nach UK. Hat man hier ja total den Zuschnitt eigentlich auf hochqualifizierte arbeitende Bevölkerung, die eigentlich ein hohes Verdienstpotenzial mit nach Spanien bringt. Ne?
Genau, aber da musst du wissen, Götz, du bist ja ein bisschen jünger als ich, die Besteuerung von Remittance-Bases, die gibt es ja schon, ich will nicht sagen hunderte von Jahren, aber das ist halt Steinkohle und das ist wirklicher Teil des britischen Steuerrechts. Und warum ist das so? Ja, Großbritannien, ja, we ruled the world, ja, das war eine echte Kolonialmacht, ja, mit Indien im Empire und so weiter. Und deswegen war es total wichtig, im Grunde so bestimmte Regelungen zu schaffen für bestimmte Personengruppen, ja, die sich mal zeitweise dann in Großbritannien aufhalten, dass man die dann wirklich nur mit den Dingen besteuert, die letztlich überwiesen werden, um auch eine unilaterale Doppelbesteuerung zu verhindern. Ist im Grunde, muss man sagen, ist die Besteuerung auf Remittance Basis eigentlich nichts anderes als so eine Art abgewandelte Form der beschränkten / unbeschränkten Steuerpflicht für bestimmte Personengruppen, die eben aus diesem kolonialen Raum stammen. Das ist natürlich, hat sich jetzt ein bisschen verändert über die Jahre und soll bestimmte Personen anziehen, aber ich bin bei dir. Der Zuschnitt hier für von den Spaniern ist natürlich ein ganz anderer. Ja, man will tatsächlich dann eben die digitalen Nomaden anziehen. Man will unsere Mandanten anziehen, ja, die halt über großes Vermögen verfügen ja, und aber ihre unternehmerischen Angelegenheiten eben auch aus dem Ausland steuern können. Die müssen nicht in Deutschland sein, sondern die sind in Bereichen tätig, ja, die können das aus Spanien heraus machen, bei besserem Wetter und vielleicht auch besserem Essen und mit Sonne einfach im Herzen. Ja.
Das ist so.
Genau, aber Christian, der entscheidende Punkt ist ja, und da hattest du ja schon so ein bisschen auch drauf angespielt, hat das eigentlich auch Auswirkungen für die Deutschen, die dann wegziehen hinsichtlich der Wegzugsbesteuerung, ja, oder was auch immer, ja, wenn ich dann diesem Regime mich dort unterwerfe. Das Einzige, als du es gerade gesagt hast, ist, was mir sofort in den Sinn kam, ist, für diejenigen, sag ich mal, die jetzt schon weggezogen sind vielleicht, ja, und eine gestundete Wegzugsbesteuerung nach altem Recht haben, nach 6a StG, wenn die jetzt sagen, finde ich total cool, ich gehe jetzt mal in das Lex-Beckham-Regime, wenn das überhaupt geht, wenn die da schon sind, dann hätten die doch wahrscheinlich ein Problem mit der Stundung. Ja, weil die Stundung ja immer voraussetzt, dass ich in dem Zuzugsstaat einer der deutschen Einkommensteuervergleichbaren Steuer unterliege. Und mein Gefühl wäre, dieses Regime ist jetzt nicht unbedingt einer der deutschen unbeschränkten Einkommensteuerpflicht vergleichbarer Steuer. Also das ist so ein Punkt, der mir einfallen würde. Und es gibt sicherlich auch noch andere Dinge, die man im Blick haben muss. Ja, was mir sofort einfällt, ist vielleicht auch 2a StG. Unterliege ich dann durch diese Besteuerung vielleicht einer präferentiellen Besteuerung?
Ganz bestimmt.
Ja. Ja.
Wir haben ja gerade eben auch. Ja.
Jedenfalls denkbar, in der Tat.
Also die Remittance-Based-Taxation ist ja, ich meine, jetzt auch kürzlich vom FG in München bestätigt worden. Ich glaube, die Finanzzeitung Anwendungserlass sieht das ja auch so. Und ich hätte jetzt keine Sorge, dass dieses spanische Regime ähnlich verstanden werden müsste. Oder
da muss ich
anders gesagt,
kurz unterbrechen, Christian, weil ich ja den Fall vom FG München geführt habe. Also von daher muss man ein bisschen aufpassen. Die Finanzverwaltung hat das früher anders gesehen. Im alten Anwendungserlass zum ASTG hat die Finanzverwaltung ausdrücklich gesagt, es ist Besteuerung von Mittel Space, es ist keine präferentielle Besteuerung. Das haben die dann später geändert. Und das FG München, das ist natürlich, liegt natürlich nicht richtig. Und das unterliegt vor allem auch der Kontrolle jetzt durch den BFH. Und ich gehe natürlich mal davon aus, dass der BFH sagt, das ist keine präferentielle Besteuerung.
Genau, das ist ja die eine. Genau, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist ja auch, ob eigentlich sozusagen auch nur die Möglichkeit ausreichen würde. Ja, aber in der Tat, was du angesprochen hast, Wegzugsbesteuerung, Stundungsmöglichkeit, das ist ein Thema. Wir hatten das ja gesagt, du kannst dieses Regime sozusagen spätestens ein Jahr, nachdem du zugezogen bist, nutzen. Das heißt, eigentlich ist das nur relevant für die Leute, die letztes Jahr nach Spanien gekommen sind. Ja, alle Leute davor sind eben schon nicht mehr im persönlichen Anwendungsbereich. Aber ich muss halt eben wissen, wenn ich eben in dieser Stundungssituation bin, habe ich dann natürlich diese Frage, erfülle ich dann eigentlich alle Stundungsvoraussetzungen vollständig? Ja, und für die Personen, die sich eben überlegen, da mit diesem Regime nach Spanien zu kommen, bei denen ist eben die Frage, löse ich denn eigentlich die Wegzugsbesteuerung aus? Ja, mit diesem Regime? Und ich meine, das hattet ihr im letzten Textpot schon besprochen, auch bei eurem ISTR-Jahresrückblick, die BFH-Entscheidung. Das wird am Ende des Tages davon abhängen, wie meine Situation in Deutschland ist. Wenn ich meinen deutschen Wohnsitz aufgebe, nach Spanien komme, Deutschland eigentlich an der Besteuerung gar nicht gehindert ist, spielt das wohl für die Wegzugsbesteuerung keine Rolle. Wohingegen, wenn ich den deutschen Wohnsitz beibehalte und unter Lex Beckham nach Spanien gehe, kann ich diese Wegzugsbesteuerung möglicherweise verhindern, ja, die ausgelöst zu haben.
Aber ich glaube, da muss man schlicht differenzieren, Christian. Ich glaube, es ist wichtig, was du sagst. Es ist natürlich jetzt mit sehr großer Flughöhe, wenn man das mal ein bisschen runterbricht, ich sag mal auf den 6a StG, da müsste man wahrscheinlich sagen, der Wegzug unter Lex Beckham funktioniert, wenn ich meine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufrechterhalte und im Grunde nur auf den Ausschluss und die Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts baue. Dann, ja. Ich glaube, das
richtig.
Ist wahrscheinlich richtig. Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, im Betriebsvermögen könnte es vielleicht anders sein. Ja?
In der Tat. In der Tat. Ja, das hängt vom Sachverhalt ab und von den Rahmenbedingungen in Deutschland. Je nachdem, mit, ohne Steuerfolgen in Deutschland. Wichtig, das GBA wird halt eben unter dieser Regelung suspendiert. Und man muss eben den Blick haben, dass diese Regelung natürlich nur für 5 Jahre gilt. Sprich,
klar.
Man braucht schon sozusagen
einen
Plan B, genau. Wie es eigentlich dann mit der Zeit weitergehen soll, wenn ich da zurückkomme und vielleicht da noch der Hinweis. Früher war es so, dass man eben 10 Jahre nicht in Spanien steuerresident sein durfte, um eben Lex Beckham in Anspruch zu nehmen. Diese Frist, diese Vorlauffrist wurde gekürzt auf 5 Jahre. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ich gehe mal für 6 Jahre nach Spanien, dann 5 Jahre nach Portugal und dann komme ich wieder nach Spanien. Das wäre möglich.
Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht noch eine Sache, Christian, die ich dich gerne fragen wollte. Also wenn ich jetzt sage, so, ich habe da richtig Lust drauf, jetzt nach Mallorca zu ziehen, nach Spanien, ja, und ich weiß nicht, ich gehe da hin, nehme mein Vermögen, mache mein eigenes Family Office, gründe eine Gesellschaft, mache da mein Vermögen rein und dann verwalte ich das, mache mich zum Geschäftsführer, dann hätte ich das Gefühl, nach dem, was du gesagt hast, dann bin ich dann bei Lex Beckham, oder nicht?
Ja, bei den Geschäftsführern ist eben die Besonderheit, ich muss eben Geschäftsführer sein an einer Gesellschaft, die wirtschaftlich tätig ist. Die darf nicht vermögensverwaltend tätig sein. Und damit hängt das so ein bisschen davon ab, was in diesem Family Office Vermögen drin ist. Wenn am Ende des Tages dort einfach nur ein sehr großes Wertpapierdepot verwaltet wird, ja, Forderungen, irgendwie Aktien im Portfoliobereich, dann ist das mit Sicherheit keine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern vermögensverwaltend. Aber wenn ich eben hier Beteiligung habe, größer 5%, ja, und das zu mehr als 50% des Gesamtvermögens, dann ist das was Gutes und dann reicht das eben auch aus.
Das muss man sich vielleicht mal angucken, Christian. Ja, dass man da, vielleicht kann man da auch mit bestimmten Regelungen noch so ein bisschen spielen, ja, auch mit dem Investmentsteuerrecht. Ich überlege nämlich gerade, wenn ich mir jetzt so einen Spezialfonds schaffe, ja, der, wo ich zum Beispiel dann im Grunde einen Anteil im Großen halte, den übertrage ich dann in so eine spanische Gesellschaft. Geht das eigentlich? Was sagen die Spanier eigentlich dazu, zu so einem Sondervermögen? Ja, ist das für die schon so ein Anteil oder ist das passive Vermögensverwaltung? Ich glaube, da kann man ein bisschen wahrscheinlich noch ein bisschen spielen.
Ja, ja, genau. Also, dass es im Gesetz nicht angelegt, sondern im Gesetz klar geregelt ist, alles, was sozusagen unter 5% Beteiligung umfasst, ist eben sozusagen Verwaltungsvermögen und davon darf ich eben nicht mehr als 50% haben. Dann geht das auch als Geschäftsführer, aber dann darfst du eben nicht mehr als 25% beteiligt sein. Ja.
Okay, also muss ich mir irgendwas anderes überlegen, Immobilienentwickler.
Ja, oder du überträgst kurz um hier eben deine Beteiligung von mehr als 75%.
An der Kanzlei, meinst du?
Nein, dein Family Office.
Ach so. Ja, sehr gut. Eben. Ja, sehr schön. Ja, klingt gut. Ich weiß nicht, Götz, hast du noch Fragen zu dem Themenkomplex?
Nee, eigentlich nicht. Ich denke, wir könnten doch noch kurz anschneiden, das dritte Thema, was du schon anfänglich, genau, die Vermögenssteuer für alle. Christian?
Genau, also das vielleicht auch nur im groben Abriss, weil für die meisten wird das wahrscheinlich gar nicht so relevant sein. Spanien plant eben, oder hat die so eine Solidaritätssteuer für Großvermögen eingeführt ab 3 Millionen. Und diese Solidaritätssteuer ist letztlich an die Vermögensteuer angelehnt mit einem Anrechnungsmechanismus, sprich das, was ich an Solidaritätssteuer zahle, wird auf die tatsächliche Vermögensteuer angerechnet, mit der Folge, dass überall dort in Spanien, wo ich ohnehin schon Vermögensteuer zahle, gar keine Solidaritätssteuer oder umgekehrt keine Vermögensteuer anfällt, sondern das eigentlich nur für die Region relevant wird, die eben keine Vermögensteuer erheben. Du hattest es schon gesagt, eingangs Jens, Madrid, Andalusien. Und dadurch, dass das Gesetz eben eigentlich immer auf die Regelungen der Vermögensteuer verweist, im Hinblick auf Steuerpflicht, Bewertung, Bemessungsgrundlagen, Ermittlung, Steuerbefreiung, Bewertungsstichtag, Steuererhebung, kann man eigentlich sagen, ist das so eine Art Substitut, sodass man sich schon fragen muss in Spanien, welche Steuer wird eigentlich überleben? Die Vermögensteuer, die eben so ein bisschen auch regionale Besonderheiten berücksichtigt, oder die Solidaritätssteuer, die eben dann vom, in Anführungsstrichen, Bund erhoben wird und die Gemeinden sozusagen nicht mehr die Möglichkeit einräumt, da individuelle Regelungen zu schaffen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auf der Hand, wie es dann in der Zukunft weitergeht. Ja, aber diese Solidaritätssteuer, das vielleicht zum Schluss, die ist auch nur für 2 Jahre angelegt und dann möchte man die evaluieren und schauen, welche Auswirkungen, positiv, negativ, hat die eigentlich. Und dann will man entscheiden, behält man die bei, schafft man die ab.
Das wahrscheinlich evaluiert der deutsche Fiskus noch ein bisschen mit.
Ich hätte auch so das Gefühl, also dass die Evolution, da habe ich so ungefähr das Gefühl, wie das ausgeht. Es sei denn, bei den Wahlen vielleicht in Spanien kommt dann was anderes raus. Das war ja eigentlich, muss man sagen, ehrlich gesagt, Christian, unsere Hoffnung. Ja, es sind ja Wahlen dieses Jahr, meine ich, auf den Balearen. Und da war unsere Hoffnung, dass dann möglicherweise politisch mal etwas anders gewählt wird. Jetzt ist es ja sehr links. Ja, dass wir dann vielleicht das Ende der Vermögensteuer sehen. Aber vielleicht kann man ja dann doch noch irgendwie die Kollegen auf den Balearen, die Politiker überzeugen, dass sie vielleicht ihre Vermögensteuer modifizieren. Ja, und dann vielleicht eben, wie in Frankreich, ja, auf das Immobilienvermögen beschränken. Ja, und dann könnte man vielleicht auch diese Solidaritätssteuer noch mal ein bisschen umgehen. Aber gut, das liegt nicht in unseren Händen.
Eben.
Ja, aber dann haben wir es eigentlich soweit, oder? Sagen wir vielen Dank an dich, Christian, dass du kurzfristig hier Rede und Antwort zur Verfügung gestanden hast. Und
ja. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. So ganz frisch im Jahr.
Absolut, Christian. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Macht's gut. Vielen Dank.